Mehr Männlichkeit, mehr maskuline Energie, Unternehmen, die sich männlich anfühlen. Männlich ist nicht nur ein Geschlecht, sondern Maskulinität spielt eine immer größere Rolle in der Politik und in gesellschaftlichen Debatten.
Spannend ist die Frage, was dieser Trend für Männer und Frauen im Arbeitskontext bedeutet. Anpassen, ignorieren oder abwehren. Das gehen wir in dieser Folge der Nahbetrachtung durch.
Mit Medien- und Kommunikationstrainer Tom Buschert.
Und natürlich Diplompsychologin Maria-Christina Nimmerfroh. Die maskuline Energie wurde von Facebook-Gründer Mark Zuckerberg in die Debatte um Arbeitseinstellung und Unternehmenskultur gebracht. Im Zusammenhang mit neuen Formen der Arbeit, der Diskussion um Homeoffice und Frauen als Führungskräften ist das ein heißes Thema.
In den USA beklagt der Facebook-Gründer, das Unternehmen zu unmännlich geworden sei. Er sagte, ich denke, maskuline Energie ist gut und natürlich gibt es in der Gesellschaft viel davon, aber ich denke, die Unternehmenskultur hat wirklich versucht, sich davon zu entfernen. Tom, was denkst du, wenn du sowas hörst und liest?
Ja, als ich es das erste Mal gehört habe, habe ich mir gedacht, naja gut, am Hintern von Donald Trump ist derzeit ziemlich viel Gedränge. Da gibt es also durchaus einige, die sich da sozusagen, ja, wie soll man sagen, ein warmes Plätzchen suchen wollen. Und es hat mich nicht sonderlich gewundert, da ich Mark Zuckerberg immer als etwas undefiniert wahrgenommen habe. Und das liegt vielleicht auch daran, dass er vor vielen Jahren als er noch Hoodies trug in seinen Interviews, komplett abgeschmiert ist bei zwei US-Journalisten. Das ZDF hat das mal sehr schön dokumentiert. Und dann gab es ja in den Jahren 23, 24 ist nochmal aufgekommen, gab es ja diese Debatte, geht er mit Elon Musk in einen Cage-Fight? Also die beiden wollten sich tatsächlich prügeln. Und da habe ich mir gedacht, mein Gott, was ist mit dem los? Ja, und ich glaube, jetzt hat er mit der Amtsübernahme von Donald Trump hat er gesehen, dass da ja doch mehr oder weniger die gesamte Haute-Volée der US-Wirtschaft stramm steht und große Angst hat, bei Donald Trump in Ungnade zu fallen. Und man hat es bei Jeff Bezos gesehen, dem Amazon-Gründer, dem privat, muss man sagen, also es ist kein Amazon-Beteiligung, sondern dem privat die Washington Post gehört, dass er da zum Beispiel auch verlegerisch eingegriffen hat, letztlich zu Ungunsten von Kamala Harris und zugunsten von Donald Trump. Und Mark Zuckerberg reiht sich da nahtlos ein.
Das heißt, du nimmst das wahr als ganz normale Vertretung von Geschäftsinteressen, nämlich als Meta-Unternehmer eine gute Position bei jemandem zu haben, dem Maskulinität und andere Attribute offenbar wichtig sind.
Naja, ob er das jetzt mit Maskulinität beschreibt oder nicht, ich meine, wir wissen doch, was los ist. Elon Musk hat aus Twitter ein absolutes Krawallformat gemacht. Donald Trump ist mit Truth Social direkt mit einem Krawallformat gestartet. Und wenn Mark Zuckerberg jetzt nicht noch WhatsApp, Instagram und Threads hätte, dann sähe es mit Facebook, glaube ich, auch relativ düster aus. Und wenn man natürlich weiß, wir sind in einem Geschäftsmodell, wo wir mit Lärm und Radau mehr Geld verdienen als mit leisen Tönen, dann hole ich mir natürlich eher eine Trash-Metal-Band ins Programm, als dass ich da mit einem Jazz-Trio von einer Musikhochschule arbeite.
Also ich drehe mal zwei Aspekte weiter. Das eine ist die hohen Nutzerzahlen von sozialen Medien, die eben im Wesentlichen den von dir genannten Unternehmen zuzuordnen sind. In Deutschland haben wir eine Social-Media-Nutzerquote von 60% aktuell. Das ist eine Quote, die wächst von unten nach. Das heißt, wir haben Wachstumspotenziale in den unteren Altersgruppen komplett ausgeschöpft, was heißt 90+. Und die werden immer älter und nehmen ihr Social-Media-Verhalten, so wie früher das Internetnutzungsverhalten, mit ins höhere Lebensalter. Und damit wächst auch die Anzahl der Social-Media-Nutzer. Die wird also einfach natürlicherweise weiter wachsen, weil man natürlich nicht mit 40 seine Social Media Accounts löscht. Das ist der eine Effekt. Der andere Effekt ist natürlich der, dass auch Mark Zuckerberg ein großer Arbeitgeber ist. Ja? Also er ist Chef eines extrem großen Unternehmens, wo sehr, sehr viele Leute arbeiten. Und wenn er natürlich über Unternehmenskultur spricht, heißt das natürlich im Nachgang, na, irgendwas hat das auch mit seinem unternehmerischen Handeln und Handeln als Arbeitgeber zu tun. Und wenn ich das jetzt weiterdenke, dann sind natürlich solche Aspekte wie die Unternehmenskultur, wie sie im Moment gefahren wird, ist nicht in Ordnung. Offensichtlich ist sie zu unmännlich, wenn ich mal in seiner Nomenklatur bleiben darf. Das heißt, da muss sich was verändern. Und immer dann, wenn wir über Männer und Frauen sprechen, gibt es eine ganze Menge Menschen, die dann elektrisiert sind, auch im deutschsprachigen Raum. Vor allem natürlich an den Polen. Also einmal der eine Pol von Männern, die sagen, mir geht das alles fürchterlich auf die Nerven, diese Debatte. Und auf der anderen Seite auch überwiegend Frauen, die sagen, das stört mich jetzt ganz wahnsinnig, weil ich glaube, dass wir da das Rad zurückdrehen. Viele andere, die sich mit den Themen beschäftigen, sitzen in der Mitte. Und das ganz große Problem daran, alles das hat Auswirkungen auf vor allem weibliche Arbeitnehmer und vor allem auch weibliche Arbeitnehmer mit Karriereerwartung. Weil einmal die Zahnpasta aus der Tube mit der maskulinen Energie, die geht nicht wieder zurück, sondern die wird gelebt, die wird umgesetzt in Führungsverhalten, die wird umgesetzt in Besetzungsverhalten, in Maßnahmen der Personalentwicklung. Das heißt, das ist jetzt da und in der Welt und ich befürchte mittelfristig tatsächlich keine guten Entwicklungen für weibliche Arbeitnehmer und angehende Führungskräfte.
Ja, das ist richtig. Auf der anderen Seite, wohlgemerkt, ich finde es nicht gut, was er da macht, aber ich finde es nachvollziehbar. Und zwar muss man auch mal überlegen, wie solche Unternehmer im Silicon Valley sozialisiert werden. Ja, das sind junge Leute mit einer kreativen Idee, die haben eine Vision vor Augen, die treiben das voran und wie wir bei Zuckerberg wissen, vielleicht auch nicht immer mit den ganz sauberen Methoden, aber sie sind am Ende des Tages sind sie erfolgreich. Und wenn man sich die Biografien von Steve Jobs anschaut, dann wird man auch sagen, naja gut, das war jetzt auch kein braver 9-to-5-Worker, der morgens mit einer Aktentasche ins Büro gegangen ist und war um 5 wieder zu Hause. Da muss man auch mal schauen, wie sind solche Menschen sozialisiert worden im Arbeitsleben. Und man weiß halt, wenn man in diese Branche reingeht, ich will das nicht gutheißen, ja, aber man weiß sehenden Auges, da ticken ein paar Uhren anders und da sind halt auch ein paar Irre unterwegs.
Auf der anderen Seite sind die Personen, die tatsächlich mit einem etwas, sag mal so, unangepassten Führungsverhalten mit sehr kreativen Ideen einem entsprechenden Verhalten auch in ihrer Community großen wirtschaftlichen Erfolg haben, die sind sehr rar. Ja, also die passen in einen Bus im Silicon Valley. Die meisten Leute sind von diesen Menschen einfach schlicht abhängig, weil sie da einen Job haben oder weil sie die Erwartung haben, dass sie da in irgendeiner Form aufsteigen können. Das heißt, das ist eine Community, die extrem klein ist, aber durch ihre Unternehmen, die sehr viele Arbeitnehmer beschäftigen, extrem einflussreich. Und da frage ich mich natürlich, warum müssen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ein Menschenbild leben, was, wie du richtig sagst, von ein paar schrägen Typen mit großem wirtschaftlichen Erfolg, die gar nicht so viel sind, abhängig sind.
Na gut, die geben halt den Ton vor. Und derjenige, der im Moment den lautesten Ton vorgibt in den USA, ist nun mal Donald Trump. Und wenn man jetzt sagt, wir schauen uns jetzt mal die Welt auf Social Media an, dann sind es jetzt nicht gerade so unbedingt die deutschen Social Media Kanäle, die uns da ins Auge fallen, sondern da sind wir halt nun mal bei Twitter, bei Blue Sky, bei True Social, wir sind bei Facebook, bei Instagram und so weiter. Und dementsprechend denke ich, richtet da jemand sein Fähnchen nur nach dem neuen Wind aus. Ich glaube, wenn das jetzt Kamala Harris wäre, wäre Mark Zuckerberg niemals auf die Idee gekommen, zu sagen, wir leben jetzt hier eine neue Männlichkeit.
Das Problem ergibt sich ja daraus auch in den Nachgang. Wir haben ja in den Industrienationen verschiedene Phänomene, die auch dazu führen, dass es viele Frauen gibt, die sich im Berufsleben an bestimmten Stellen nicht wohlfühlen. Das ist jetzt die sehr vornehme Umschreibung für Scheiße, ich komme nicht weiter, der Effekt der gläsernen Decke, der Effekt der Seilschaften von Männern, die sich gegenseitig die Jobs zuschieben, viele Effekte, die sich aus Nachteilen aufgrund der Unterbrechung der Erwerbstätigkeit durch Familienfürsorge ergeben und so weiter und so weiter. Das heißt, das Ganze trifft auf eine Situation, in der es bis zur weiblichen Altersarmut in Deutschland noch eine Menge Nachteile gibt, die sich zum Teil strukturell ergeben, die zum Teil selbstgemacht sind, die sich zum Teil aus sozialen Marktwirtschaft oder Trends ergeben, die aber nun mal einfach da sind. Und meine Befürchtung ist, dass wir das Kind mit dem Bade ausschütten und sagen, oh Gott, alles, was irgendwie nicht männlich ist und nicht durchsetzungsstark und nicht aggressiv, ist auch eine Formulierung, die Zuckerberg verwendet hat, das ist nicht gut für unser Unternehmen. Und das ist natürlich wirklich ein bisschen sehr, sehr kurz, auch im Hinblick auf wirtschaftlichen Erfolg.
Ja, vielleicht hat er auch mal eine Woche hinter sich gehabt, wo er zu viele elektive Meetings hatte und gedacht hat, ich komme hier überhaupt nicht voran, ja, weil ja alles kaputt und tot diskutiert wird und dass er da einfach mal ein Zeichen setzen wollte. Aber er hat das ja auch mit, wie ich finde, recht merkwürdigen Managemententscheidungen flankiert, indem er zum Beispiel gesagt hat, wir schaffen die Faktenchecker ab, das ist Zensur. Und das Gegenteil ist ja der Fall. Also ich meine, wenn jetzt, nehmen wir mal ein Beispiel hier aus Deutschland, Alice Weidel hat ja im Gespräch mit Elon Musk Adolf Hitler als einen Kommunisten bezeichnet. Und nun, das ist halt faktisch falsch, weil sonst hätten halt nicht so viele Kommunisten unter Adolf Hitler im KZ gesessen. Aber es gibt natürlich jetzt auch eine breite Community, die sagt, ja, aber lass sie doch die Meinung haben. Die Fakten werden ja nicht richtiger, nur weil jemand das als Meinung verkauft. Also es gibt halt einfach Dinge und darauf müssen wir uns verständigen, die sind richtig und falsch und die sind halt messbar richtig und falsch. Und das ist zum Beispiel etwas, was in den USA sehr weit verbreitet ist und ich glaube, wir Deutschen, wir machen da oftmals den Fehler, dass wir Meinungs- und Redefreiheit in einen Topf werfen. Und ich habe das auch mal gemacht, so im Privaten ist mir das rausgerutscht und mein Ältester hat mich darauf aufmerksam gemacht. Also schönen Dank ans Juridikum in Bonn, drittes Semester. Ich habe es noch mal für diesen Podcast genau rausgesucht. Also wir müssen wirklich unterscheiden zwischen der Meinungsfreiheit in den USA, das heißt, das ist also das Recht, eine Meinung zu haben, ohne Angst vor Repressalien oder staatlicher Verfolgung. Und die Grundlage dafür ist natürlich, dass es den inneren Gedankenprozess entsprechend schützt. Also das, was jemand wirklich glaubt oder denkt. Und Meinungsfreiheit an sich ist absolut, weil niemand gezwungen werden kann, seine inneren Überzeugungen zu ändern oder zu verraten. Das ist das eine. Und auf der anderen Seite haben wir die Redefreiheit. Und das ist nun mal das Recht, seine Meinung öffentlich zu äußern, sei es mündlich, schriftlich, durch Kunst oder andere Ausdrucksformen. Und das bezieht sich sozusagen auf den aktiven Part der Kommunikation. Und das ist sozusagen in der US-Verfassung entsprechend geschützt. Aber auch die hat Einschränkungen. Und das ist das, wo wir uns Zuckerberg noch mal etwas genauer anschauen können. Also die Redefreiheit hat auch in den USA Einschränkungen, wenn es zum Beispiel Aufruf zu Gewalt geht, wenn es um gefährliche Äußerungen geht, also das, was weiß ich, was Menschen in Panik versetzen kann beispielsweise, Obszönitäten, ja, und Verleumdung vor allen Dingen. Und das ist etwas, da müssen wir mal kurz drüber sprechen, weil laut Definition, und das hat Facebook ganz klar auch schriftlich festgehalten, ist es jetzt zum Beispiel auch erlaubt, homosexuelle Menschen als abnorm zu bezeichnen, also als Freak. So, und das ist halt jetzt so dieser Punkt, wo man sagen kann, wo läuft jetzt da die Grenze zur Verleumdung?
Also das ist natürlich auch was, was sehr große Strahlungseffekte hat, weil der Eindruck entsteht, dass diese Redefreiheit und diese Meinungsfreiheit einfach auch zur Beleidigungs- und Abwertungsfreiheit wird an dieser Stelle. Die letzte Möglichkeit, sich dagegen zu wehren, sind ja dann wieder nur juristische Verfahren, die entsprechend lange dauern, entsprechend zäh sind, sowohl in Deutschland als auch in den USA. Und wo eben diejenigen, die diese Abwertungen erleiden, also die eben in dieser Form klassifiziert werden, immer zeitlich im Nachteil sind. Das hat einfach was damit zu tun, dass das Internet auch sehr angenehmerweise ein extrem schnelles Medium ist. Und wenn die Zahnpasta einmal aus der Tube ist, dann ist sie erstmal raus. Ja? Und dann kriegt sie auch kein Urteil dieser Erde wieder in die Zahnpasta-Tube zurück. Und das bedeutet, die sind eigentlich sofort geschädigt, weil sie eben in deinem Beispiel die Homosexuellen als abnorm klassifiziert worden sind. Und da kann man sich noch viele andere Abwertungen und andere Formen vorstellen. Und das macht es natürlich gerade im Zeitalter der sozialen Medien mit der extremen Verfügbarkeit, der schnellen Verbreitung zu einem riesigen Problem. Weil damit haben wir nicht nur Grundrechte, die geschützt werden, sondern auf der anderen Seite ein Machtungleichgewicht, was eigentlich durch technische Vorkehrungen und juristische Möglichkeiten verändert werden sollte. Denn Gesetze, die zum Schutz bestehen, sollen eben auch schützen. Und Gesetze, die aber erst nach sehr, sehr langer Zeit überhaupt ihre Wirkung entfalten, können nicht mehr schützen.
Ja, und dann geht man halt sehr häufig davon aus, dass wenn alle beleidigen können oder wenn alle diffamieren können, dann sei ja sozusagen Chancengleichheit hergestellt. Und ich denke, da kommen wir auch hier bei Männern und Frauen in ein Ungleichgewicht, weil es Männern halt leichter fällt, krawalliger aufzutreten als Frauen. Also das ist zum Beispiel auch eine Beobachtung, die ich in Coachings immer wieder mache, wo ich feststelle, dass Frauen an vielen Stellen viel, viel ehrlicher sind in ihrer Kommunikation und auch viel leichter mal etwas sagen wie, das weiß ich nicht, da muss ich mich erst erkundigen. Und die Männer halt dann so Dinge von sich geben wie, natürlich auch nicht alle, ja, aber denen fällt es halt leichter, sowas zu sagen wie, ja, ist kein Problem, das machen wir schon, ja. Und ich sage dann immer, und wenn man die dann hinterher mal beobachtet, dann stellt man fest, dass sie in der Raucherecke stehen und nochmal schnell einen Kollegen anrufen, der ihnen erklärt, wie es geht. Ja, nachdem sie im Meeting erstmal einen auf dicke Hose gemacht haben.
Ja? Ja, da gibt es ja dann zwei Effekte. Das eine ist, dass deine Beobachtung aus der Arbeitswelt ja durchaus von vielen geteilt wird, dass Männer eher dazu neigen, ihre Fähigkeiten und Kompetenzen zu überschätzen und auch in der Außenkommunikation eher da ein Stück weit übertreiben, um sich einen persönlichen Vorteil zu verschaffen, das Projekt zu kriegen, den Job zu kriegen etc. Das ist menschlich erstmal völlig verständlich und es gibt auch ein Geschlechtsungleichgewicht an dieser Stelle im Verhalten. Und dazu kommt auch noch, dass Frauen, die ja etwas selbstbewusster auftreten, die ihre eigenen Fähigkeiten und Kompetenzen in den Vordergrund stellen, oft als nicht so angenehm empfunden werden. Das ist ein psychologischer Effekt, der da eine Rolle spielt, der einfach aus der Sozialisation und unserer jahrhundertelangen Erfahrung in Westeuropa resultiert, dass Frauen, die ruhigeren, weniger kompetenteren, die im Berufsleben wenig erscheinenden Geschlechter sind und deswegen man sie weniger wahrnimmt. Und wenn Frauen aus diesem Rollenbild ausbrechen und sich die männlichen Verhaltensweisen einfach antrainieren, weil ihnen jemand gesagt hat, Mensch, da kommst du weiter, dann kann das ganz, ganz furchtbar nach hinten losgehen, weil es erstmal Irritationen verursacht. Huch, was ist denn hier los mit der? Ihr schnell auch das Attribut zu laut, zu zickig, zu nervig, oh Gott, was will die denn schon wieder, angeheftet wird. Und das ist der sogenannte Backlash-Effekt. Das heißt, ich kann Frauen relativ einfach beibringen, sich in diese Art von Auseinandersetzung und Wettbewerb zu begeben. Frauen sind ja nicht blöd, das können die durchaus. Aber es gibt halt keinen Automatismus, dass das auch funktioniert, sondern es kann halt komplett in die andere Richtung gehen und nachher haben die weniger als vorher.
Jetzt muss man kurz sagen, MC und ich, wir haben seit einigen Jahren diverse Female Empowerment Programme, die wir als Trainer in Unternehmen machen. Und als wir damit angefangen haben, das hat mich auch komplett überrascht, war einer der ersten Sätze, die MC den weiblichen Teilnehmerinnen mitgegeben hat, war, jede trägt nur ihr eigenes Geschirr. Erklär uns nochmal, was damit auf sich hat.
Ja, das ist etwas, was, also es geht tatsächlich um Geschirr im beruflichen Alltag, also die Tasse, die Untertasse, vielleicht ein Teller, wenn man was gegessen hat. Also es geht um ganz normales Geschirr, was irgendwie in Konferenzraum, Teeküchen, Büros und so weiter rumsteht. Es geht tatsächlich um normales Porzellan. Und es gibt zwei Effekte. Frauen im beruflichen Kontext, gerade wenn sie Führungspositionen einnehmen oder besondere Kompetenzstufen erreicht haben, werden in männlich dominierten Branchen, du hast vorhin auch den juristischen Betrieb erwähnt, da gibt es das auch durchaus, gerade in Großkanzleien, werden oft mit Assistentinnen oder Servicekräften oder Ähnlichem verwechselt. Derlei Geschichten kann ungefähr jede Frau aus dem beruflichen Kontext erzählen. Das Lustige ist, Männer sehen das nicht. Die nehmen natürlich den Irrtum wahr, sie werden vielleicht korrigiert und nehmen das zur Kenntnis. Die merken aber nicht, dass das ein systematisches Problem ist. Es ist es nämlich tatsächlich. Und dem folgend bringe ich Frauen bei, den natürlichen Reflex der Höflichkeit, wenn man mit anderen im Konferenzraum ist, in einer Teeküche gemeinsam was gegessen und getrunken hat, gemeinsam mit anzupacken. Das ist, haben wir zu Hause so gelernt, dass wenn irgendwo ein Tisch abgeräumt wird, viele Hände schnelles Ende gilt und man damit anpackt. Männer neigen dann gelegentlich dazu, diese Service- und Hilfsbereitschaft sehr gerne anzunehmen und eben dann nicht mehr mit anzupacken. Und damit kommen die Frauen, die eigentlich nur eine kleine Gefälligkeit erweisen möchten, die völlig angemessen und in Ordnung ist, schnell in den Ruf dieser Assistentinnenstelle. Und damit werden sie nicht mehr auf Augenhöhe in Sachen Kompetenz, in Entscheidungsqualität und vielleicht sogar in ihrer Führungsverantwortung wahrgenommen. Deswegen gerade in Bereichen, wo mehr Männer als Frauen beschäftigt sind, rate ich dringend dazu, Finger weg vom anderen Geschirr. Tragen Sie nur Ihre eigene Tasse.
Ja, und seitdem MC mir das mal gesagt hat, habe ich mal so ein bisschen drauf geachtet. Und es ist tatsächlich so, wenn sie das machen würde, merkt man, das wird erwartet. Und wenn ich das mache, ist es Sozialkompetenz, obwohl es ja eigentlich der gleiche Vorgang ist. Also ich habe kein Problem damit, meinem Coachie auch mal einen Kaffee mitzubringen oder sowas, wenn ich gerade da stehe, warum denn nicht? Aber es ist tatsächlich etwas, wo ich ganz ehrlich sagen muss, das habe ich als Mann so nie gesehen. Ja, aber natürlich habe ich auch schon mal eine Frau mit einer Servicekraft verwechselt. Dann lag es aber auch daran, dass die ähnliche Kleidung getragen hat, zufälligerweise. Und nicht, weil es eine Frau war. Ja. Und allerdings muss ich dazu sagen, ich habe vor vielen Jahren mal ein Motorrad umbauen lassen und war bei einer Werkstatt, die sich darauf spezialisiert hat. Und die hat einen sehr, sehr männlichen Namen. Und ich bin dann von der, wie ich inzwischen weiß, Chefin, ja, dort angesprochen worden, wollte dann erklären, ja, so und so, ich hätte gerne einen Umbau, wollte jetzt mal gerne mit dem Chef sprechen. Und dann hat sich rausgestellt, dass sie eigentlich die Expertin fürs Customizing war und ihr Mann nur hinten geschraubt hat. Und das war dann auch mal so eine Sache, wo ich sage, okay, da hat der jetzt auch mal, Gott sei Dank, außerhalb des beruflichen Umfelds mal jemand den Kopf gerade gerückt. Aber ja klar, ne, man ist ja auch in den eigenen Stereotypen zuweilen etwas gefangen. Man lernt hoffentlich im Laufe des Jahres dazu. Also ich würde jetzt beim Betreten dieser Werkstatt sofort wissen, dass ich mit der Dame des Hauses zu sprechen habe, wenn ich eine neue Sitzbank möchte und nicht mit dem Herrn.
Oder wenn du eine fremde Werkstatt betrittst, tatsächlich auf dem Zettel haben, naja, also wer auch immer mir entgegenkommt, ich kann am Aussehen wahrscheinlich nicht erkennen, ob es sich um jemanden handelt in der Entscheiderposition oder um jemand, der mir eine fachliche Auskunft geben kann, es sei denn, man kann es zufällig an der Kleidung erkennen. Und es gibt ja zwei Probleme dabei. Das eine ist, naja, das ist vielleicht ein bisschen witzig oder vielleicht peinlich, wenn man da richtig ins Fettnäpfchen tritt. Das ist die anekdotische Facette davon. Es gibt aber noch eine zweite Facette, denn wenn ich auf jemanden im Mechanikerumfeld oder im Führungskräfteumfeld falsch zugehe, dann heißt das auch, ich habe ein festes Bild, wie so jemand in diesem Umfeld zu sein hat. Und dieses Bild verwende ich nicht nur, wenn ich zufällig irgendwo mal eine Dienstleistung in Anspruch wende, sondern dieses Bild hat auch Auswirkungen auf meine Entscheidung in der Personalentwicklung, in der Personalauswahl, hat Auswirkungen darauf, wie ich Menschen in meinem Umfeld ernst oder nicht so ernst nehme. Dabei bewerte ich auch das, was die Personen sagen. Also ich spitze das zu. Diese etwas putzigen Stereotype, über die man so als Erlebnis total lustig reden kann, können Frauen im Arbeitskontext richtig die Karriere weghauen, weil sie nämlich in diesen Kontexten nicht ernst genommen werden. Also es ist auf der einen Seite witzig und schön und auf der anderen Seite ein verdammt ernsthaftes Problem. Und die meisten Frauen können eben solche Erlebnisse berichten von morgens bis nachts. Und das Tückische daran ist, dass es viele Situationen gibt, die Männer einfach die sehen. Und das liegt nicht an Dummheit oder Ignoranz oder weil sie schlecht erzogen sind, sondern einfach, weil diese, ich sag mal, ich nenne es mal die Macht der Sozialisation so extrem stark ist, dass es für völlig normal gehalten wird. Oft kommen ja dann auch Männer und sagen, ja, ich bin im Baumarkt auch schon mal mit Mitarbeitern verwechselt worden. Ja, das ist aber echt eine andere Kampfgröße.
Ja, ja. Ich muss sagen, also ich habe auch mal die Fehler gemacht, bin im hellblauen Hemd als Kunde zum Saturn gegangen und war dann plötzlich als Verkäufer Experte für Flatscreens oder sowas. Ja, da kann man drüber lachen, aber dann merke ich, das liegt nicht an meinem Rollenbild, sondern es liegt einfach an der falschen Hemdenwahl an diesem Tag, ja, oder an der Entscheidung, mit dem hellblauen Hemd zum Saturn zu gehen. Also wenn sie mit dem orangenen Hemd unterwegs sind, gehen sie halt auch nicht zum Obi. Ja, das passiert dann halt. Aber ich habe das im Coaching beispielsweise auch, wenn wir beispielsweise Präsentationstraining haben. Ich habe eine weibliche Teilnehmerin. Dann besprechen wir irgendwann einmal auch, wie gehen wir um mit technischen Pannen. So, und was ich denen als erstes immer wieder einbläue, ist, auf gar keinen Fall sagen sie einen Satz wie, naja, sie wissen ja, Frauen und Technik. Ja, sage ich, damit bedienen sie nur die Stereotype. Und danach brauchen sie sozusagen die Quartalzahlen gar nicht mehr großartig zu präsentieren, weil sie sich dann schon selber abgewertet haben, ne? Oder ist das etwas, was du vielleicht nicht so streng sehen würdest?
Doch, das sehe ich extrem streng. Ich habe das auch Studentinnen immer gesagt. Ich habe gesagt, den Satz, ich bin nicht so gut mit Technik, möchte ich von Ihnen niemals hören. Sie müssen keine Freude an Technik haben, also keiner muss sich damit tief auseinandersetzen. Folgen Sie Ihren Interessen. Aber im beruflichen Kontext werden Sie kein Wort darüber verlieren. Was Sie privat erzählen, ist total egal. Also ich nehme das extrem ernst. Und es gibt ja auch hier wieder zwei, und das ist das Faszinierende für mich. Also das musste ich tatsächlich in meinem Berufsleben erst lernen, dass die gleichen Sätze, die gleichen Verhaltensweisen für erwachsene Männer und erwachsene Frauen völlig unterschiedlich wirken. Du hast ja gerade das Beispiel gesagt. Wenn ein Mann sagt, boah, ich habe zwei linke Hände, ich kann das nicht mit der Technik, es ist überhaupt kein Problem. Dann wird ihm geholfen. wenn er zufällig einen technischen Beruf hat, wirkt es ein bisschen lustig, aber ansonsten hat es keine Auswirkungen auf die Kompetenzwahrnehmung. Wenn sich eine Frau hinstellt, ja, wissen Sie, mit Technik kann ich nicht so gut und kriege kaum den Laptop an, also stellt sich genauso dämlich an. Und ich habe in meinem Studium viele männliche Professoren erlebt, die Assistentin mit in die Vorlesung bringen mussten, damit sie den Beamer anstellen. Also wenn Frauen das sagen, hier, ich kann nicht gut mit Technik, dann sind die ja direkt unten durch. Also die können auch direkt, wie du gesagt hast, die Quartalszahlen gleich wieder mitnehmen. Und das ist für mich das Faszinierende, dass es den exakt selben Satz, die exakt selbe Verhaltensweise gibt und eine völlig andere Wahrnehmung, einfach nur abhängig davon, ob er von einer Frau oder von einem Mann gezeigt wird. Und das ist die Ungerechtigkeit, die besteht und auf die man wirklich aufmerksam machen muss. Und jetzt kommt der nächste Nachteil, wenn man darauf aufmerksam macht im Kreise von Männern und Frauen, die anwesend sind, ist man ja sofort übertrieben und Feministin und bedenken uns ganz viele andere Sachen aus, die man sich da ans Bein bindet. Aber es ist eine Ungerechtigkeit, wenn ich als unfähiger wahrgenommen werde, nur weil ich ein Geschlecht habe, was stereotyp zu der Verhaltensweise passt.
Ja, und vor allen Dingen muss man dann aber auch sagen, Frauen müssen da aber auch etwas aus sich herauskommen. Ich habe das häufiger in Schlagfertigkeitstrainings, wo wir natürlich auch so Alltagssituationen schon mal durchgehen. Und eine Teilnehmerin schilderte dann eine Begebenheit mit einem männlichen Kollegen und die war für mich jetzt nicht mehr mit Schlagfertigkeit zu lösen. Das war ein Ding für einen Betriebsrat. Ja? Also das war übelster Sexismus. Da sagt sie, ja, da hätte ich jetzt aber gern mal eine Lösung für. Und dann habe ich ihr so aus dem Stegreif ein, zwei Formulierungsvorschläge gemacht und dann sagt sie zu mir, ja, nee, das kann ich aber doch nicht sagen. Und dann sage ich, wieso können Sie das nicht sagen? Ja, dann ist der ja beleidigt. Und dann denke ich mir so, nee, wenn jetzt hier gerade jemand mit ausgestrecktem Bein eine Blutgrätsche macht, da muss ich jetzt nicht anfangen, für die noch Blumen pflücken zu gehen. Also da müssen Frauen, denke ich, auch etwas aus sich raus. Und ich hatte das in einer Situation bei einem Coaching, da ging es um eine weibliche Führungskraft, die sollte für einen Vorstand entsprechend fit gemacht werden, war durchaus ein größeres Unternehmen. Und wir hatten da noch so Aufbauphase und dann sagte sie sowas, ja, können Sie mal hier nach meinem Laptop schauen? So, und dagegen habe ich überhaupt nichts. Der Satz ist absolut in Ordnung, können Sie mal nach meinem Laptop schauen. Aber dann kam der Nachsatz, weil Sie sich als Mann damit ja besser auskennen. So, und das war dann der Punkt, da ist mir dann die Bemerkung rausgerutscht, sage ich, also das mit dem Vorstand können Sie vergessen. Also solange Sie so antworten, ja, und die Denke drin haben, ich kann Dinge aufgrund des Geschlechtes einfach besser als andere, dann würde ich sagen, stimmt da was mit der Denke nicht. Also wir haben es dann da hingekriegt, also sie ist auch Vorständin geworden, ist auch sehr erfolgreich, ja. Aber das war so ein Moment, wo ich dachte, nee, das geht jetzt hier überhaupt nicht. Ja, also da stimmt sowas von der Grundhaltung überhaupt nicht.
Und ich glaube, das ist der Moment, wo sowohl Frauen und Männer ihre Grundhaltung, und ich weiß, das ist auch ein verbranntes Wort, mal reflektieren müssen. Die Grundregel muss sein, es gibt keinen Unterschied im Verhalten oder in der Einstellung von Männern und Frauen. Und in der IT ist es relativ simpel, da gibt es Knöpfe, man ist nicht körperlich überlegen, weil man die irgendwie schöner drücken kann. Also die Sache hat mit Interesse zu tun, mit vielleicht dem Beruf, den man hat, aber es hat überhaupt nichts mit dem Geschlecht zu tun. Und jeder, und das würde ich auch gerne Eltern ans Herz legen, sollte wirklich jedes Mal gut überlegen, ob Stereotype noch erwähnt werden. Ja, also ob Mädchen besonders höflich sein sollen oder ob Frauen als besonders hilfsbereit wahrgenommen werden oder ob denen die Büropflanzen anvertraut werden, weil Frauen das angeblich besser können. Das erlebe ich ständig, Frauen und Männer erleben das und je öfter ich das wiederhole, auch wenn es völlig banale und vielleicht sogar lustige Zusammenhänge sind, das zementiert sich. Aus psychologischer Sicht funktioniert das wie Waschmittelwerbung. Ich höre mein Leben lang über die Unterschiede zwischen Männern und Frauen, platt gesagt, irgendwann glaube ich es auch.
Ja gut, es ist ja nicht so, dass es keine Unterschiede gibt, ja, also von den Mechanismen der Kommunikation beispielsweise, ja. Ich habe vor einigen Jahren mal im Medientrainerkreis die These aufgestellt, weil es war so Trainingsbeobachtung, so nach 15, 20 Jahren kriege ich mal so ein bisschen Überblick, wo ich dann gesagt habe, wenn negative Botschaften von einem Unternehmen, von einer Frau vorgetragen werden, völlig egal, ob attraktiv, nicht attraktiv, jung, alt, spielt überhaupt keine Rolle, nur das Geschlecht, dass es eine Frau ist, mit derselben Mimik, mit derselben Wortwahl, empfinden Zuschauer das als weniger dramatisch. Und da habe ich viel Klassenkeile für bezogen. Und ein paar Jahre später konnte man dann in so einer Studie, ich glaube Steinbeiß war es, konnte man dann so ein paar Fragen reingeben Und dann habe ich diese Frage reingegeben. Das hat man dann mit Studenten und Schauspielern hat man das dann entsprechend nachgespielt. Das Ergebnis war genauso, wie ich es beobachtet habe. Wo ich dann aber auch in meinen Coachings sage oder in der Empfehlung sage, nur bei einem ganz, ganz stabilen Innenverhältnis. Also wenn das, nehmen wir mal an, zwei Gleichrangige in der Pressestelle sitzen, Mann, Frau, bei einem stabilen Innenverhältnis kann man sich natürlich den strategischen Vorteil verschaffen und sagen, dann lassen wir die negativen Dinge von der Frau verkünden. Ja, wenn es aber dazu führt, dass man sagt, die Frau muss jetzt die Drecksarbeit machen und der Herr pickt sich die Rosinen raus, dann natürlich nicht.
Das habe ich auch mal in der Beratung gehabt. Die Pressesprecherin sagte auf die Frage, ja, wie wird das denn bei Ihnen gehandhabt in der Krisenkommunikation, wenn es mal schwierige Situationen gibt? Und dann sagte die Pressesprecherin, ja, wenn wir eine Krise haben, dann gehe ich vor die Medien oder ansonsten macht das der Geschäftsführer. Das war also dann eine Arbeitsteilung, die wir vielleicht dann auch als etwas schwierig bezeichnen würden, was aber vielleicht auch damit zu tun hatte, dass der Geschäftsführer keinen großen Bock auf Krisenkommunikation
hat. Na gut, wer hat das schon, aber auf der anderen Seite muss man sagen, je nachdem wie groß die Krise ist, muss es natürlich das Gesicht der Geschäftsleitung haben, also bei Todesfällen beispielsweise, bei schweren Umweltschäden und so weiter. Das kann ich nicht über einen Sprecher oder eine Sprecherin abwickeln. Ich denke, da ist dann sozusagen dieser Gender-Punkt völlig irrelevant. Da schlägt nur noch Hierarchie. Egal, wer da oben steht, also da muss der oder die Ranghöchste an dieser Stelle ran.
Aber es gibt tatsächlich noch weitere positive Aspekte des wechselnden Geschlechts, also nicht wechselnd auf der individuellen Ebene, sondern in Teams. Männer werden von anderen Männern gerne und sehr schnell als Konkurrenz wahrgenommen. Also das ist das, was man so salopp als Hahnenkämpfe bezeichnet. Bis ein Mann mit einer Frau in Sachen Kompetenz in den Ring steigt, dauert es eigentlich länger. Das heißt, das ist eine gute Chance auch für Verhandlungspositionen oder so Situationen, wie du sie geschildert hast. Insofern gibt es sehr, sehr gute Gründe dafür, tatsächlich mit gemischten Teams aufzuschlagen, weil eben dann unterschiedliche Rollen und auch psychologische Mechanismen, und ich bin immer dafür, auch solche Sachen zu nutzen, dann tatsächlich auch anders gespielt werden können und im Ergebnis sicherlich auch erfolgreich.
Also im Einzelcoaching arbeite ich mit weiblichen Führungskräften häufig unter dem Arbeitstitel Charmante Konsequenz. Und wenn Sie das mal einfach so sacken lassen, gedanklich, dann kommen Sie schon auf die richtigen Ideen oder die richtige Haltung, die dahinter steckt. Mehr möchte ich jetzt hier an dieser Stelle nicht verraten. Aber ich möchte einmal ganz kurz auf Renate Künast zu sprechen kommen von den Grünen. Die wurde im Jahr 2019, war es, ist also jetzt auch schon 5 Jahre her, auf Facebook mit dem Ausdruck, sie sei ein Stück Scheiße und ziemlich vulgären Beleidigungen, darunter auch das berühmte F-Wort, angegriffen. Und tatsächlich in Deutschland, ein deutsches Gericht, das Landgericht Berlin, hat zunächst einmal in erster Instanz entschieden, dass diese Äußerung von der Meinungsfreiheit gedeckt sein. Das war dann auch etwas, was mich auch etwas verwundert hat, ja, weil ein Stück Scheiße, das ist nicht Meinung, ja, sondern das ist Hass, ja, oder das ist Verunglimpfung, ja, das ist nicht in Ordnung, sowas. Und dann gab es natürlich einen riesigen Aufschrei und am Ende hat das Berliner Kammergericht dieses Urteil dann entsprechend aufgehoben und stellte klar, dass solche Beleidigungen nicht von der Meinungsfreiheit geschützt sind. Und das bringt mich jetzt wieder zurück zu Mark Zuckerberg. Wie siehst du das? Ist das jetzt erstmal ein rein US-amerikanisches Problem, was wir da haben? Oder schwappt sozusagen dieses Unflätige jetzt noch wieder verstärkter auf den deutschen Markt?
Ja, wenn man so soziale Medien gerade unter diesen Aspekten sieht, insbesondere Facebook und X, kann man zu dem Ergebnis kommen, wie kann das in dem deutschsprachigen Raum noch unflätiger werden? Also da geht schon richtig die Post ab. Und deswegen ist das sehr, sehr kritisch zu sehen. Also die deutschen Gerichte neigen ja dazu, und ich halte das auch grundsätzlich für richtig, dass Politiker sich mehr anhören müssen oder mehr über sich lesen müssen als normale Bürger und dass auch wirklich ein Unterschied gemacht wird. Man kann lange darüber streiten, ob Gerichte der richtige Ort sind, um Menschen dazu zu bringen, vernünftiger miteinander umzugehen. Die Abwertung, die zunimmt, die gerade auch in der Anonymisierung, gerade auf X oder in Kommentarspalten von Printpublikationen eine große Rolle spielt, hat verschiedene und auch negative Folgen. Es wird, glaube ich, niemand ernsthaft sagen, boah, das ist super, dass wir uns jetzt so einen Kram um die Ohren hauen. Die eine Folge ist, dass sich viele Menschen, die vielleicht auch gerne über gesellschaftliche Dinge im Internet diskutieren würden, es schlicht nicht tun, weil sie sagen, das ist mir zu eklig. Also ich empfehle jedem, der das noch nicht gemacht hat, mal die Kommentarspalten unter irgendeinem größeren Medium, man muss noch nicht mal soziale Medien nehmen, es macht weder Freude, noch erfährt man irgendwas Spannendes, sondern da sind
ja,
alle...
Ja, oder sie sind direkt geschlossen. Ne, weil es wieder ausgeartet hat.
Ja, und dann heißt es wieder, ne, die Medien unterdrücken Meinungen. Nee, also ich muss nicht irgendwie seitenweise mehr Abwertungen durchlesen. Also ich habe mich genug mit Shitstorms beschäftigt. Das ist weder eine Freude, noch gibt das irgendwie auf Dauer einen Erkenntnisgewinn nach Kommentar 500 oder so. Der zweite Aspekt ist natürlich, dass dadurch schlicht durch diese Gewöhnung eine Verrohung stattfindet. Das ist genauso, wie wenn man viele Gewaltdarstellungen in Filmen sieht oder sich eine Menge Pornos an guckt, es tritt psychologisch ein Gewöhnungseffekt ein. Der lässt sich auch nicht wegdiskutieren, er ist einfach da. Und das ist dann auch wieder die Frage, wie wollen wir in einer Gesellschaft miteinander umgehen? Und keiner möchte über die Straße gehen und beleidigt werden wegen seines Aussehens, seiner Intelligenz oder seines Berufes oder sonst irgendwas. Und das passiert ja ständig in sozialen Medien.
Das ist uns ein guter Punkt, den du da ansprichst, weil das muss man sich einfach mal vorstellen. Also wenn man jetzt, nehmen wir mal diese Formulierung, lösen wir sie mal von Renate Künast, Stück Scheiße. So, das ist die Frage, wenn man so durch die Stadt geht und leckt an seinem Eis im Sommer und man trifft jemanden, über den man sich vielleicht früher mal geärgert hat, würde man dem ins Gesicht sagen, er sei ein Stück Scheiße. So, und wahrscheinlich nicht. Also die meisten Menschen sind dann doch noch so sozialisiert, dass sie sagen, nee, das mache ich jetzt so nicht, ja. So, also wenn ich dem das noch nicht ins Gesicht sage, warum soll ich es dann im Internet schreiben, ja. Und das ist so ein Punkt, den auch der Medienjournalist Stefan Niggemeier, dessen Arbeit ich sehr schätze, auf Übermedien, das möchte ich hier kurz zwei Zeilen von ihm zitieren, angesprochen hat. Da beschreibt er so diesen Punkt, dass die Leute immer sagen, ja, früher durfte man noch alles sagen und so weiter, ja. Also in den, was weiß ich, 70er, 80er Jahren, da durfte man alles sagen, heute darf man ja gar nichts mehr sagen, ja. Jetzt muss man auch so sagen, wenn wir uns jetzt mal, wir hatten ja heute auch über Homosexualität schon gesprochen, wenn wir das jetzt mal nehmen und wir gehen in die gesellschaftliche Welt der 1970er Jahre rein, da war das tatsächlich eine gesellschaftliche Meinung, wenn man so will, dass das was Abnormales sei. Das heißt also, das war damals, ich will nicht sagen Konsens, aber es war zumindest eine sehr, sehr weit verbreitete Auffassung, die natürlich jetzt nicht mehr da ist. Aber der Unterschied ist, die Gesellschaft hat sich ja jetzt in den letzten 50 Jahren weiterentwickelt. Also haben wir jetzt eine andere Meinung und eine andere Einstellung dazu. Und deshalb sollte man solche Dinge halt dann nicht mehr sagen. Und ich bin der Meinung, der Menschheit fehlt auch nichts, wenn wir Minderheiten oder Menschen, die bestimmte Merkmale haben, egal was es ist, äußerlich, sexuell, religiös oder sowas, ja, dass wir sie nicht mehr abwerten sollten. Ich denke, das sollte Konsens sein.
Und ich denke, dazu kommt natürlich auch, dass viele Menschen abgewertet werden, weil sie eine andere Meinung haben, ja, weil sie aus der Sicht eines Absenders die falsche Partei wählen oder unterstützen. Auch das sollte kein Anlass dafür sein, kognitive Leistungsfähigkeit anzuzweifeln. Und ich möchte mich jetzt dieser Vulgärsprache, die man sich alle vorstellen kann, möchte ich mich jetzt nicht bedienen. Aber da hängt nämlich ja auch das nächste Problem dran. Wir haben die Verrohung, wir haben den gesellschaftlichen Diskurs, den man im Internet nicht mehr vernünftig führen kann. In der realen Welt kann man das durchaus. Man kann sich immer noch mit Leuten treffen und vernünftig über Politik unterhalten. Noch schöner wäre es natürlich, wenn man da aus den verschiedenen Blasen auch rauskäme. Da war das Internet eine große Chance. Und heute sehe ich das sehr, sehr skeptisch, ob wir an den Punkt kommen, wo man sagen, es gibt Diskursräume im Internet, wo man nicht zwischen Brechreiz oder Langeweile sich entscheiden muss. Weil entweder Langeweile, weil alle der gleichen Ansicht sind, oder Brechreiz, weil man bei jedem vierten Kommentar sagt, Mensch, das kann man sich doch eigentlich nicht um die Ohren hauen. Ich hoffe, dass das wieder kommt. Also bin da im Moment etwas skeptisch verhalten, aber wir halten weiterhin die Augen offen und wir nutzen auch weiterhin Internet und Diskussionsforen und soziale Medien, um da dran zu bleiben und nicht einfach Türen schlagen zu verschwinden und das Ganze aufzugeben.
Bevor MC gleich die Abmoderation spricht und wir Sie natürlich auch bitten werden, diesen Podcast nicht nur zu hören, sondern auch zu abonnieren, gehen wir noch einmal kurz zu William Shakespeare. Und zwar geht es da um Heinrich den Achten, der ja auch ein Problem mit Weiblichkeit hatte. Und da gibt es den Satz von Thomas Morus, der ihn dort spricht, und der sagt, hier geben Sie Gedankenfreiheit. Und das ist ein großartiger Satz, den mag ich, aber die Gedankenfreiheit wird nicht eingeschränkt, wenn wir darauf verzichten, sie mit Hass und Häme in die Welt hinaus zu posten.
Und so hoffen wir für Sie auf eine wunderbare Zeit, ohne Abwertungen in der realen Welt und mit ein bisschen dicken Fell für alles das, was einem in der virtuellen Welt begegnet. Und wir werden weiterhin an dem Diskurs teilnehmen, weil er einfach wichtig ist.